Wir wollen miteinander beten. Lieber Jesus Christus, und was es heißt, dass du für uns streitest und dass wir einen Vater im Himmel haben, der für uns streitet, für uns sich einsetzt, für uns kämpft. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches und Besonderes. Und wir dürfen das nicht nur singen, wir dürfen das glauben, dass du so entschlossen für uns bist und so sehr geliebt hast, dass du deinen eingeborenen Sohn für uns dahingegeben hast. Und das für uns der einzige Grund ist, warum wir das so vollmundig singen können, dass du für uns bist und für uns streitest, für uns eintrittst und wir zu jeder Zeit uns an dich wenden dürfen mit unseren Fragen, mit unseren Lasten, aber auch mit unserem Lobgesang, mit unserer Freude. Wir danken dir, dass wir dich so ehren dürfen, dich anbeten dürfen, auch an diesem Abend. Mit unserem Singen, mit unserem Reden, mit unserem Hören und dann auch, indem wir dir vertrauen und dir nachfolgen. Wir danken dir für die Stunde, die vor uns liegt, danken dir für dein Wort, das wir haben, und wir bitten dich jetzt um dein Reden und um das rechte Hören für uns. Dir geben wir alle Ehre. Amen.
Vorweg nur der technische Hinweis. Die Arbeitsblätter, die wir haben, gerade das für heute Abend mit dem Psalmen, das können auch diejenigen, die nicht im Raum sind, sondern es später sehen oder im Internet sehen, kostenlos herunterladen, www.ecksteinproduction.com. Die Adresse, die oben ist, da findet ihr sehr viel Material zu allen möglichen Themen zum kostenlosen Herunterladen. Deshalb also der Hinweis, wer schnell ist, kann es also zu Hause machen, weil wir nachher auf die Psalmen dann kommen werden. Das technisch vorweg. Betet ohne Unterlass. Das ist ein Satz, an dem man in der Wahrnehmung, im Verständnis, das eigene Gottesverständnis und Gottesbild und das eigene Glaubensbild und Glaubensverständnis prüfen kann. Betet ohne Unterlass, das kann nach absoluter Überforderung klingen. Ab und zu beten, also gut, zur Not vor der Mahlzeit oder morgens oder abends. Oder wenn was schief geht, auch zwischendrin mal. Aber den ganzen Tag zu beten ohne Unterlass, das klingt sehr nach Stress, nach religiöser Übertreibung und Überforderung. Und deshalb habe ich gesagt, man kann das Glaubensbild und Glaubensverständnis und das Gottesbild daran messen, wie dieser Satz auf einen wirkt. Es gibt nämlich ganz verschiedene Arten zu glauben. Religion ist nicht Religion. Und bei allen Differenzierungen gibt es zwei gegenläufige Verständnisse von dem, was Glaube ist. Der Begriff der Religion meint nämlich eigentlich von religio im Lateinischen die Verpflichtung, die ein Mensch empfindet, die er erfüllt, um die Gottheit geneigt zu halten und zu etwas zu bewegen. Religion als die fromme Verpflichtung. Das Subjekt der Religion ist dann der Mensch, der diese Religion praktiziert, eben zu seinem eigenen Guten, weil er sich einen Vorteil davon verspricht. In der Bibel aber geht es gar nicht um die fromme Leistung, weder im Alten noch im Neuen Testament, sondern Glaube wird verstanden als eine Beziehung. Das Subjekt dieser Glaubensbeziehung ist nicht der fromme Mensch, sondern, wie es der Begriff der Beziehung ja schon selber sagt, das Subjekt ist nicht einer oder eine, sondern das Subjekt einer Beziehung sind ja mindestens zwei. Die Beziehung wird durch ein Wir konstituiert und begründet. Die Frage ist, kostet mich mein Glaube viel Anstrengung oder gibt er mir Kraft? Bindet mein Glaube mehr Energie oder setzt er mehr frei? Ist der Glaube mehr Pflicht oder ist er mehr Neigung? Und ich selbst bin immer fasziniert von dem Bild der verschiedenen Spuren bei einer Schnellstraße, bei einer Autobahn. Die sind ja nur durch einen Grünstreifen und Leitplanken getrennt, also ganz nah beieinander. Aber der Unterschied der beiden Seiten ergibt sich nicht von der Distanz der Spuren, sondern von den verschiedenen entgegengesetzten Zielen. Und so scheint es mir, nicht nur im Vergleich der Religionen, wir können bei der eigenen bleiben, dass man den christlichen Glauben einerseits als Leistung verstehen kann und dann ist das Ziel ziemlich anstrengend. Oder man versteht ihn als Beziehung, als Erleben und Erfahrung. Trage ich meinen Glauben oder trägt der Glaube mich? Das ist die Frage. Betet ohne Unterlass, ununterbrochen. Was ist damit gemeint? Nun, wenn der Glaube Beziehung ist, dann gehört zu dieser Beziehung wie zu jeder Beziehung die Kommunikation, der Austausch. Denn die Beziehung lebt ja von der Kommunikation, vom Austausch miteinander. Wir teilen uns durch Worte mit. Und dieser Begriff im Deutschen ist so schön schillernd. Wir teilen uns durch Worte mit. Das können ganz oberflächliche Worte sein, mit denen wir uns mitteilen. Sie signalisieren gleichwohl eine Freundlichkeit. Ihr verlasst euer Haus und seht einen Nachbarn, den ihr nicht näher kennt. Aber ihr sagt, schönes Wetter heute oder schon wieder so heiß oder was auch immer, eine Freundlichkeit, eine Mitteilung. Inhaltlich ist damit gar nichts gesagt, weil das Wetter seit 3 Wochen immer gleich ist. Aber man hat eine Kommunikation im Sinne von Freundlichkeit. Ich tue dir nichts, du tust mir nichts. Schön, dass wir beieinander wohnen und im Frieden leben. In dem Maße aber, wie die Beziehung intensiver ist, habe ich das Bedürfnis, mehr mitzuteilen. Und wenn die Beziehung ganz eng ist, dann teile ich mich selbst mit. Die Selbstmitteilung ist eine Form von Öffnung und Hingabe an mein Gegenüber. Ich erinnere mich dran, dass ich selbst als junger Christ, mit 15 kam ich zum Glauben, natürlich dann auch das Beten einübte und habe eben so gebetet, wie ich mit anderen Menschen rede. Ich hatte keine Beziehungen, die intim waren, also habe ich auch nicht intim gebetet. Und es war bei mir mit 17 eigentlich der Punkt, an dem das, was ich vorher schon wusste und an Bibelversen schon auswendig gelernt hatte, plötzlich diesen Switch bekam, diesen Dreh, den Wechsel der Spur und der Richtung meines Glaubens. Ich habe mit 17 im Rahmen einer Bibelschule in einer Woche das erste Mal Gemeinschaft gehabt in einem wirklich verbindlichen Sinne der Selbstmitteilung mit einem Teil, mit wenigen, die wir da zusammen waren. Und da habe ich das erste Mal erlebt, dass ich redete und betete, ohne vorher zu überlegen, was ich sage. Das heißt, dass ich wahrhaftig geredet habe. Wir haben uns wahrhaftig geöffnet. Und wir machten die neue Erfahrung, dass die anderen nicht etwa uns fallen ließen und mit Entsetzen reagierten, wenn wir über Schwachheiten oder Ängste oder Sorgen gesprochen haben, sondern die Beziehung wurde durch die Wahrhaftigkeit und Offenheit umso wahrhaftiger und enger. Und es war dieses Schlüsselerlebnis von sich öffnen, anderen Menschen gegenüber, das plötzlich mir deutlich machte, was Glauben bedeutet. Nicht die Freundlichkeit, über die Straße hinweg zu grüßen, auch nicht nur das oberflächliche Reden über irgendein Thema, bei dem man schon eine gewisse Nähe und Verbundenheit hat, egal was es für eine Oberflächlichkeit ist, aber man redet ja miteinander, sondern dass man sich selbst öffnet, sich selbst mitteilt, den anderen teilhaben lässt und so eine Beziehung entsteht. Da ahnte ich das erste Mal, was Beten in der Tat ist. Den anderen als den anderen wahrnehmen und nicht ihn zutexten. den anderen um seiner selbst willen zuzuhören. Ihr kennt wahrscheinlich auch Menschen, die immer dann leidenschaftlich sich freundlich bei euch melden, wenn sie etwas von euch wollen. Ansonsten aber getrost auch Monate oder Jahre ganz still sein können und überhaupt nicht kommunizieren. Und wenn wir ernsthaft sind, dann müssen wir sagen, ein bisschen muss es den Engeln im Himmel auch so vorkommen, dass wir so süßlich beten und singen können, wenn wir etwas wollen. Geht es uns aber gut, können wir auch ganz gerne mal ohne Unterbrechung betend dann zurechtkommen. Die Beziehung ist so wahrhaftig tief und echt, wie die Kommunikation ist. Und man kann an der Offenheit der Kommunikation die Tiefe der Beziehung ermessen. Es gibt Menschen, mit denen musst du nur einmal im Jahr ein Wort sagen und das reicht dann wieder für ein Jahr. Bist du aber frisch verliebt oder bist du glücklich verheiratet oder ernsthaft befreundet, dann genügt es nicht. Und es ist interessant, dass in einer echten Beziehung das Interesse für den anderen ja nicht durch die Neuheit der Nachricht bedingt ist, sondern durch die Intensität der Beziehung. Wenn ein Ehemann zu seiner Frau aufrichtig und in Liebe sagt, ich liebe dich, wird sie vermutlich nicht antworten, das hast du auf dem Standesamt schon mal gesagt, du wiederholst dich. Es lebt die Kommunikation der Beziehung des Herzens nicht von der Neuheit. So will auch Gott nicht, dass wir immer Neues zu ihm sagen. Er will nicht etwas Neues von uns hören. Er will uns hören. Und das immer aufs Neue. Gott will auch nicht, dass wir höflich sind. Er will, dass wir wahrhaftig sind. So wie es bei den menschlichen Beziehungen im besten Fall ist. In dem Maß, wie wir miteinander verbunden sind als Menschen und mit Gott, gibt es eigentlich kein zu viel an Austausch und an Gemeinsamkeit. Ich erinnere mich daran, dass ich hier zu einem Anlass mal in Anwesenheit von jüngeren Leuten sagte, von Gott und von meiner Frau brauche ich keinen Urlaub, da bin ich ja immer bei mir selbst. Und es war für sie wohl eine gewisse Überraschung, dass das jemand sagen kann, dass man weder von Gott noch von seiner Frau Urlaub braucht. Sie hatten vermutlich dann die Idee, dass Ehe vielleicht nicht doch immer schlimm sein muss, sondern durchaus einen gewissen Reiz haben kann. Wenn ich mich verstehe, dann kann ich mit dem anderen zusammen sein, dann gibt es kein zu viel und dann muss es nicht immer Neuheit sein. Aber natürlich, ich muss auch nicht die ganze Zeit schwätzen, wenn man sich versteht. Denn die Kommunikation läuft natürlich dann auch still oder mit den Augen. Das Gebet bedeutet das Leben im Wir mit Gott, mit Jesus Christus. Und das Gebet konkretisiert sich im Reden. Es ist aber eigentlich viel mehr. Es ist das Leben in Kommunikation, das Leben im Wir, das Leben im Austausch, das Einbeziehen des Anderen. Und das meine ich mit diesem Leben im Wir. Dies kann in der Beziehung zwischenmenschlich so sein und so sollte das Gebet sein. Eine große Schule des Gebetes sind die Psalmen. Und wir haben ja heute auch schon aus den Psalmen gehört. Die Psalmen insgesamt sind ein Buch voll Gebeten. Das Spannende ist jetzt, die Bibel ist ja eigentlich Gottes Wort, also das Wort von Gottes Reden. Wie kommen dann die Psalmen als Gebete in die Bibel? Denn da reden ja Menschen. Das ist das Faszinierende, wenn wir uns von anderen, ob Aposteln oder Propheten, etwas nicht sagen lassen wollen, dann kann es uns Gott auch durch unsere eigenen Worte beibringen und sagen. Wir können aus Gebeten lernen. Das Faszinierende ist, dass die Psalmen, Luther nannte es die kleine Bibel, weil alle Themen darin vorkommen, dass die Psalmen eine Verdichtung von Theologie, durchdrungenem Glauben ist, eben weil es Ausdruck von Beziehung ist, aus der Beziehung, der unmittelbaren Gottesbeziehung heraus fließt. Die Psalmen als Sammlung von 150 verschiedenen Gebeten ist nicht ganz systematisch sortiert, in verschiedene Bücher, 5 unterteilt, aber nicht thematisch voneinander getrennt. Aber gleichwohl enthält sie Elemente, die wir uns bewusst machen wollen und die uns deutlich machen, dass es sich lohnt, nicht nur manchmal zu beten, sondern intensiv zu beten, indem wir das Geheimnis der Psalmen ein bisschen verfolgen. Der Einstieg und das Entscheidende bei den Psalmen ist immer, dass es beginnt mit dem Teilen der Probleme mit Gott. Es wird so schön zum Ausdruck gebracht, schüttet euer Herz aus vor ihm. Psalm 62, 9, 1. Samuel 1, Vers 15. Beten bedeutet zunächst das Ausschütten des Herzens. Was für ein wunderschönes Bild. Es geht nicht darum, vom Kopf her zu sagen, was will jetzt Gott hören, sondern es geht darum, er will unser Herz, weil er uns liebt. Wir sollen das, was in uns ist, ihm bringen. Und häufig wird es so sein, dass ein Gebet, das auf Dauer angelegt ist, das auch eine Haltung wird, die ich den ganzen Tag praktiziere, zunächst so beginnt, dass all das, was uns belastet, wir zunächst bei Gott ausplappern und ausschütten. So ist es auch in unseren Beziehungen. Wenn wir eine gute Beziehung haben und jemand kommt und wir merken, da stimmt was nicht und die Sorgenfalten auf der Stirn oder die Wut, die man erkennen kann, belastet den anderen, dann redet man nicht über irgendetwas, sondern sagt zunächst, was ist, wie geht's dir? Als Männer tendieren wir traditionell dazu zu sagen, es ist alles in Ordnung. Weil wir immer versuchen, Kämpfer wie wir sind, kleine Wunden werden verdrängt, nicht? Also einfach weiter und Schlacht wird weitergeschlagen. Wir meinen, ob Albträume oder schlechte Erfahrungen, durch Ignorieren kann man die Dinge bannen. Bei Lächerlichkeiten mag das so gehen. Bei wichtigen aber geht es nicht. Das heißt, unsere Gottesbeziehungen leiden an dem Punkt unter der Verstopfung und dieser Behinderung, dass wir es zu selten praktizieren, alles bei Gott auszuschütten. Auch das, was zunächst gar nicht fromm klingt. Wir sind bei den Psalmen oft entsetzt, was dort für eine Kränkung zum Ausdruck kommt, für eine Angst, für eine Wut, ja sogar für eine Aggression. Und natürlich ist es so, wenn wir einen Psalm im Gottesdienst beten, dann werden wir nicht im Rachepsalm alle Racheaussagen beten, weil das natürlich reflektiert gehört und in einem christlichen Gottesdienst von der Bergpredigt her nochmal anders einzuordnen. Aber ich plädiere dafür, dass wir nicht zu schnell sind. Die meisten ernsthaften Christen leiden unter der Verdrängung ihrer Kränkungen, Ängste und Aggressionen. Ein frommes Überspielen. Kommen wir doch gleich zur nächsten Liebe. Will ich doch gleich vergeben, bevor ich überhaupt das bei Gott gebracht habe. Das Entscheidende ist, all das, was uns belastet, in Gegenwart und Vergangenheit und in Hinsicht auf die Angst, das dürfen wir nicht nur, das sollen wir zu Gott bringen, unser Herz bei ihm ausschütten, völlig ungefiltert. Und dann betet ihr schon eine ganze Weile, denn bei all den Lebensjahren, die wir hinter uns haben, bei all dem, was wir verdrängt haben, gibt es manches, was wir dann bei ihm klagen und vor ihm bringen können. Es ist das Flüchten zu Gott, das Anrufen Gottes, damals oft im Heiligtum. Und deshalb, weil das Heiligtum ja den Tempel hatte, das Allerheiligste, und dort die Cheruben waren mit den Flügeln, dort heißt es dann, ich fliehe unter die Flügel Gottes, das heißt in die Nähe Gottes. Ich gestehe immer wieder mal, finde ich diesen Gedanken reizvoll, und man könnte sagen, es wäre schön, auch wir hätten einen Ort, zu dem man so fliehen kann, wenn der Zweifel einen packt, die Verzweiflung, die Wut, um Gott dort zu finden. Der Punkt ist nur, dass Jesus schon in Johannes 4 zur Samaritanerin sagt, diesen äußeren Ort brauchen wir gar nicht, weil wir Gott anbeten dürfen, im Geist und in der Wahrheit, unabhängig von einem Ort. Das spricht nicht gegen Zentren wie dieses. Und ich selbst hatte auch als 15-, 16-, 17-Jähriger ein Zentrum, zu dem ich gerne fuhr, weil ich wusste, da triffst du Christen. Und das Schöne ist ja, wenn man da schon Gotteserfahrung gemacht hat, muss man nur durchs Tor reinfahren, dann ist man schon wieder zurückversetzt in die letzte Erfahrung. Also nichts gegen Orte der Gemeinschaft und der Gottesbegegnung. Aber für unser Gebet ohne Unterlass ist es entscheidend zu wissen, Gott ist immer gegenwärtig, denn Christus lebt in uns. Das heißt, wenn du zu Christus fliehen willst, musst du nirgendwo hinreisen. Er ist schon da. Ein unendliches Privileg, dass wir selbst Wohnung Gottes sein dürfen und wir zu ihm fliehen können. Es kommt die Klage vor Gott und die Anklage. Wie lange, Herr, lässt du mich im Stich? Warum handelst du nicht? Und Gott hält das aus. Wann haben wir das letzte Mal bei Gott geklagt und haben auch angeklagt? Im Alten Testament gibt es dieses rätselhafte Buch Hiob. 42 Kapitel beansprucht dieses Buch im Kanon. Und es ist eine einzige Anklage des Hiob, der Gott und die Welt nicht mehr versteht. Und all seine Freunde, die versuchen, es philosophisch und religiös zu erklären, dass doch alles seinen Zusammenhang hat und innerweltlich zu erklären ist, sie scheitern. Hiob klagt Gott an. Er ist wahrhaftig vor Gott. Und vom Ende her ist man überrascht, dass ausgerechnet Hiob von Gott gelobt wird, aufgrund seiner Wahrhaftigkeit und Ernsthaftigkeit. Und es werden die Freunde gerügt. Wir müssen es neu lernen, bei Gott zu klagen. Gott hält das aus. Er ist nicht so schwach. Sein Ich ist nicht so empfindlich, dass er nicht unsere Offenheit mehr schätzt als unsere Höflichkeit. Das Verwünschen der Gefahr, das ist jetzt freundlich ausgedrückt, weil dabei Psalmen oft die Rachegedanken über andere kommen. Kann das Letzte sein, dass ich in einem christlichen Gebet dem anderen das ewige Leid wünsche? Nein, das Letzte kann es gewiss nicht sein, aber wenn ich zu früh mit der Feindesliebe anfange, bevor ich mich selbst habe lieben lassen und mir Geborgenheit habe schenken lassen, dann lande ich nicht bei der Feindesliebe, sondern nur beim Selbsthass. Das heißt also eine Aggression, die ich verdränge, die ich nicht vor Gott bringe, ihre Berechtigung nicht abkläre, die arbeitet dann gegen mich und in mir selbst. Über andere sollen wir nie schlecht reden, aber zu Gott dürfen wir kommen mit all unserem Ärger. Und haben wir ihn da ausgekübelt, dann müssen wir schon nicht nachtragend sein, denn wir haben es ja abgelegt bei ihm. Insofern auch diese Ermutigung, diese seltsamen und rätselhaften Stellen in dem Psalm wohl im Gottesdienst zu übergehen, weil da liturgisch ja das Ganze abgeschlossen sein soll, aber sich selbst zu überlegen, wem trage ich in meinem langen Leben eigentlich Dinge nach? Wo habe ich Kränkungen erfahren, die ich nie ausgesprochen habe, sondern immer weggeschlossen habe? Es kommt mir in der Seelsorge oft so vor, als lebten wir in schön geputzten Häusern und in der Belle Etage laden wir auch den Besuch ein, nicht so, also etwas oberhalb der Kante des Hochwassers, nicht, da ist alles in Ordnung und wenn Christus kommt, dann wird er auch in diese Etage eingeladen, unsere Identität, so wie ich das als Vikar noch erlebt hatte, als ich auf einem Dorf Vikar war, dass das Wohnzimmer nie benutzt wurde, es sei denn jemand wie der Vikar kam, dann hat man schnell die Betttücher von den Sofas und Sesseln genommen, aber das war also das Zimmer zum Vorzeigen. Christus aber ist gar nicht an deinem verstaubten Sofa interessiert, er interessiert sich vielmehr für den Keller. Und da haben wir so viel abgeschlossen und verschlossen, dass selbst unsere nächsten Freunde, die wir von der Seelsorgegemeinde her kennen, unsere Ehepartner, keinen Zugang haben zu den verschlossenen Räumen unseres Lebens, der Kränkungen, der Ängste, all dessen, was wir selber nicht sehen wollen und was wir lieber abschließen, und dann ist es weg. Aber bei Christus dürfen wir, dem das alles getragen hat, das öffnen und zeigen und bringen. Und ihr merkt schon, wenn wir so fortschreiten, die Zeit, in der wir nicht beten wollen, wird schon weniger, denn wir haben so viel zu beten. Das Klären des Verhältnisses zu Gott ist dann das Spannende, nämlich in doppelter Weise, dass der Beter zunächst sagt, mir geht es so schlecht, ich bin in einer furchtbaren Situation. Und man weiß nicht genau bei der Beschreibung dessen, was ihn jetzt plagt, ist der Mann physisch krank und dadurch schlägt es ihm aufs Gemüt und die anderen wollen auch nichts mehr davon wissen. Oder ist er im Stich gelassen von Menschen, das schlägt ihm aufs Gemüt und dadurch wird er körperlich krank. Leib, Seele und Geist hängen in den Psalmen so zusammen wie im eigenen Leben. Und insofern ist bei dieser Klage, Herr, mir geht es schlecht, ich bin bedürftig, ich bin niedergeschlagen, geht es immer um die Klärung des Verhältnisses. Nämlich die Frage, habe ich etwas zu korrigieren? Mache ich etwas falsch? Bin ich jetzt durch mein Verhalten in diese Situation gekommen? Bitte zeig mir doch, wenn etwas zwischen uns steht, dann nimm es bitte weg und zeig es mir und kläre es. Und im anderen Fall, und das ist oft bei dem Psalmen so zu unserer Irritation, dass der Psalmbeter sagen kann, Herr, ich bin unschuldig. Da meinen wir immer, ja, kein Mensch kann unschuldig sein vor Gott. Nein, der Psalmbeter meint, an diesem Konflikt habe ich jetzt keinen Anteil. Ich habe ihn nicht verursacht. Es ist ein böswilliger Mensch, der jetzt einem nachjagt und man sucht Frieden. Aber der andere ist eben der Böswillige. Und dann ist es das Klären dessen, das Einordnen. Das kennen wir auch von Gesprächen. Nicht? Wir müssen es aussprechen, um dann eben festzustellen, was ist mein Anteil oder ich suche die Schuld bei mir, aber sie liegt gar nicht bei mir. Ich falle auf ein Spiel rein, das ein anderer mit mir treibt. Da gilt der Satz, wie soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Indem ich es betend entfalte, bekomme ich Klarheit. Und was uns Panik macht, ist ja immer, dass wir nicht mehr wissen, wo es oben, unten, wo es rechts und links, wie kann ich mich verhalten, um wieder Kontrolle zu gewinnen. Ich liefere mich Gott aus und meine Schuld, meine Unschuld wird bekundet und vor allen Dingen, ich drücke mein Vertrauen, mein Verlangen aus und mein Warten auf Gott. Das Ausrichten auf Gott und das Bitten, dass Gott mir helfen möge in dieser Situation. Bei der Bitte, die ich äußere, die Bitte um Gottes Eingreifen, ist es bei den Psalmen faszinierend, was sie machen. Sie beschreiben nämlich die Größe Gottes in seinem Wesen und in dem Wirken. Das heißt, der Beter erinnert sich, Herr, du bist gütig. Du bist gerecht, du bist barmherzig, an dich kann ich mich wenden. Und du hast doch die Welt erschaffen, du bist der Schöpfer und du bist der Erlöser. Gott will behaftet werden. Gott liebt es, wenn wir ihn behaften bei seiner Güte und Barmherzigkeit. In Gebeten, die uns selbst betreffen und in unserer Fürbitte für andere. Herr, dass ich Mitleid empfinde, habe ich doch von dir gelernt. Hab doch Mitleid mit dieser kranken Schwester und dem kranken Bruder. Hab Mitleid mit denen in Not. Abraham, Mose haben mit Gott gerungen, als ging es um einen Teppichhandel. Nicht? Sie haben mit ihm gefeilscht und Gott hat es geliebt, dass ein Mensch seine Barmherzigkeit und Güte zum Maßstab nimmt, um Gott bei seinem Wesen und bei seinem Gütigsein und seiner Gerechtigkeit zu behaften. Und dann mündet es ein in die Aufforderung, für Gott zu handeln. Und auch hier wundert uns die Direktheit. Herr, warum schläfst du? Wach auf, steh auf. Die Aufforderung zu handeln und einzugreifen. An sich kann man die Psalmen so lesen, als wäre die Erwartung der Psalmisten, dass in jedem Fall, wenn wir Gott um etwas bitten, für uns selbst oder andere und meinen es ernsthaft, dass dann das Gebet auch erhört wird. Und so haben die Psalmisten auch immer wieder die Erfahrung gemacht der Gebetserhörung. Bei Krankheit, bei Verfolgung, bei Not, selbst in Kriegssituationen, dass Gott unmittelbar eingegriffen hat. Aber wir unterschätzen völlig die Psalmen, wenn wir meinen, die Psalmbeter seien naiv, weil sie noch einen unmittelbaren Tun-Ergehens-Zusammenhang geglaubt haben. Also an den Zusammenhang, ich muss nur das Richtige tun, ich muss nur das Richtige beten, dann wird auch das Richtige geschehen und dann werde ich in dieser Welt immer Gerechtigkeit erfahren. Ich muss also nur beten, dann werde ich erhört im Sinne meines Gebetes. Diesen Tun-Ergehens-Zusammenhang und die Erwartung eines unmittelbaren Entsprechens meines Gebetsanliegens in meiner Erfahrung ist auch für viele Frömmigkeitsformen heute bestimmend und auch gerade bei aufbrechenden Gemeinden ein sehr bestimmendes Element, nämlich der Gedanke, der ein religiöser Gedanke ist, in dem Maße, wie wir quantitativ durch die Mehrheit der Beter oder durch die Intensität unseres Gebetes Gott bedrängen, werden wir auch erhört werden. Also wenn einer für Gesundheit betet, ist die Chance ein Promille. Wenn 100 beten, dann ist sie schon bei 10%. Und wenn jetzt wir zu 100 eine ganze Nacht durchbeten, dann kann der Himmel gar nicht anders. Dann zwingen wir den Himmel einzuschreiten. Gebet verändert die Welt. Das haben schon die Psalmisten überwunden, diesen Zusammenhang so zu denken. Und Hiob ist der Keil in diese Frömmigkeit rein, weil nämlich der Tun-Ergehens-Zusammenhang bei Hiob zerbrach. Nämlich die Vorstellung, du musst nur gerecht sein, das Richtige tun, dann wirst du innerhalb dieser Welt auch Gerechtigkeit erfahren. Innerhalb dieses Lebens, innerhalb dieser Welt. Jesus hat in der Bergpredigt knapp etwas zum Gebet gesagt. Und es ist so überwältigend in dieser Knappheit. Einerseits natürlich das ausformulierte Vaterunser, das ja an Prägnanz und Knappheit gar nicht zu überbieten ist mit den verschiedenen Elementen. Er hat es aber deshalb auch so schön zur Geltung gebracht, weil er das Gebet als das Gebet zu dem himmlischen, fürsorglichen, liebevollen Vater beschrieben hat. Wir müssen nicht plappern wie die Heiden, um Gott zu bewegen. Das ist das falsche Gottesbild. Wir müssen einfach lauter beten, länger beten, zu mehr beten. Damit wir uns richtig verstehen, wir dürfen natürlich als Gemeinde beten. Und wenn uns etwas unendlich belastet, ist es natürlich, dass wir auch lange beten. Wir dürfen auch die ganze Nacht beten. Wir dürfen auch tausendmal mit demselben Anliegen für uns oder andere bei Gott Fürsprache einlegen. Aber wir müssen es nicht tun, damit er uns hört. Er ist ja nicht schwerhörig. Er hat schon, bevor wir das erste Mal gebetet, uns verstanden. Das heißt also, wenn wir das Bedürfnis haben, Dinge tausendmal vor Gott zu bringen, dann ist das völlig in Ordnung. Er hört sie auch gerne tausendmal. Aber um erhört zu werden, müssen wir es nicht tausendmal beten. Er hat uns schon beim ersten Mal verstanden. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr betet. Ihr merkt hier wieder diesen Unterschied. Habe ich ein religiös frommes Verständnis von Gebet? Ich bete, um etwas zu erreichen. Oder habe ich das liebevolle Verständnis, ich lebe in einer Beziehung zu einem himmlischen Vater, zu einer mich tröstenden Mutter, wie er sich vergleicht mit einer tröstenden Mutter. Und da darf ich tausendmal dasselbe sagen. Ich muss es aber nicht tausendmal wiederholen. Ich kann einfach sagen, Herr, du verstehst mich und er versteht uns. Das Spannende ist nun, dass im Alten Testament es verschiedene Formen gibt. Ja, es gibt Gebetserhörungen. Gibt es die heute? Ja, die gibt es auch heute. Und viele von uns, wenn nicht alle, haben schon Gebetserhörungen erfahren, dass tatsächlich in meinem Schicksal, in meiner Erfahrung sich etwas gewendet hat. Es mag einfach nur eine Herausforderung sein. Wir sprachen vorhin von Ausbildung nicht, dass eine Prüfung mir Angst macht und ich bestehe sie und freue mich, dass auch da sich die Gottesbeziehung bewährt. Es kann aber ernster noch eine Krankheit sein und ich werde wirklich geheilt, vielleicht sogar gegen die statistische Wahrscheinlichkeit werde ich geheilt. Was immer die Not ist, die ich bringe. Ich kann für einen Menschen jahrelang beten, dass er doch endlich Christus erkennen mag. Und dann passiert es tatsächlich. Ja, das gibt es auch heute. Und wir haben ja die Verheißung, dass Gott uns immer hört und dass er uns auch immer erhört, aber eben nicht immer so, wie wir es erwarten, weil er in seiner Weisheit eine andere Perspektive hat. Insofern, ja, das gibt es sehr wohl. Aber die Wende in den Psalmen ist nicht immer bedingt durch Schicksalswenden, die mir geschenkt werden, also Gebetserhörungen in meinem Sinne. Es ist teilweise, dass sich Menschen erinnern an die Heilsgeschichte Gottes, wie im Psalm 77. Du hast so oft geholfen, ich vertraue dir. Du hast Israel gerettet, du hast mir geholfen und mich gerettet. Es ist die Erinnerung. Es kann die weisheitliche Erkenntnis sein, wie im Psalm 73. Da sagt ein Beter, ich bin verrückt geworden über den Gedanken, den Ungerechten geht es immer gut und die Frommen und Gerechten sind am Schluss immer die Dummen. Und es stimmt nicht, dass man durch den Glauben es leichter hat im Leben. Man hat es je nach gesellschaftlichen Verhältnissen umso schwerer. Und dann kommt dieses, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende in deiner Herrlichkeit auf, was im Anschluss an Elia und an Henoch die Entrückung bedeutet. Es ist die weisheitliche Besinnung, ich habe auf ihr Ende geschaut und dann habe ich gemerkt, nein, es stimmt nicht, dass man in dieser Welt es besser und leichter hat, denn das Ende macht es deutlich, die Sterblichkeit. Am Ende ist es das nicht. Für mich besonders faszinierend ist allerdings, dass sich der Beter, die Beter besinnen, nämlich, dass der Durchbruch kommt durch eine Hinwendung zu Gott. Das heißt also, die Krankheit ist noch gar nicht weg. Der Feind ist noch gar nicht weggeräumt. Das Problem besteht noch. Und dennoch ist mitten im Psalm plötzlich eine Wende da. Und das ist die Besinnung auf die Gewährung der Gottesgemeinschaft und auf Gott selbst. Die Frage ist, warum glaube ich an Gott und warum bete ich zu Gott? Ist es um meiner selbst willen oder um seinetwillen? Zum Glauben gekommen werden die meisten von uns sein, um ihretwillen. Denn es wird von Gottes Liebe gesprochen und dass es etwas geschenkt gibt. Und wer will da schon Nein sagen? Vergebung der Sünden, neuer Anfang, ewiges Leben. Ja, was will man mehr? Was kostet es? Gar nichts. Es wird geschenkt. Die meisten sind zum Glauben gekommen, weil es ihnen dadurch besser geht. In Erwartung oder in Erfahrung. Das darf der Anfang sein, das ist aber nicht das Ziel. Das ist ja schon nicht das Ziel in einer Freundschaft, in einer Gemeinschaft, in einer Lebensbeziehung, in einer Ehe. Wenn ich den anderen nur um des Vorteils für mich willen liebe, dann liebe ich eigentlich gar nicht ihn, sondern mich selbst. Und so ist der Durchbruch im Gebet, wenn der Psalmist sagt, jetzt habe ich genug geklagt, jetzt frage ich, Herr, wie geht es denn dir? Dass sich besinnen auf Gott und den Wert der Beziehung selbst, also nicht der Beziehung zu meinem Vorteil, sondern Beziehung als Beziehung, dass sich konzentrieren auf Gott. Gott wird als Lebensgrundlage und Hilfe in Person erkannt. Und das ist der entscheidende Durchbruch, bei dem plötzlich die Frömmigkeit vom Religiösen in die Beziehung und in die Liebe übergeht. Und ich möchte es einmünden lassen, damit es nicht so theoretisch bleibt, in einen ausgesuchten Psalm, in dem das sehr schön zu beobachten ist, Psalm 63, wir lesen ihn, aber wer den Text da hat, kann ihn natürlich naheliegenderweise begleitend mitverfolgen. Psalm 63, ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war, verfolgt, verlassen, angefeindet. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Die Flucht zu Gott und die Beziehung zu ihm, du bist mein Gott, den ich suche. Ich suche nicht nur Hilfe, ich suche dich. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Hier betet einer, der verdurstet, nicht äußerlich an Wasser, sondern nach Seele und Geist. Er hat einen Lebensdurst, einen Durst nach Gerechtigkeit, einen Durst nach Beziehung. Und er wendet sich an Gott. Unser Problem ist, dass wir in der Regel Gott als einen größeren Vater denken, einen größeren Lehrer, einen größeren Chef. Und dann sagen, ja, Gott ist so etwas über uns, aber eigentlich so, wie wir Menschen auch sind. Menschen sind austauschbar, aber der Gott der Bibel, der Gott des Psalmisten, ist nicht irgendeine Person, sondern er ist der Ursprung des Lebens. Er ist der Ursprung des Lebens. Wir sind Geschöpfe, er ist der Schöpfer. Wir leben, er ist das Leben in Person. Er ist das Licht. Das heißt, dass alles, was Leben bedeutet, alles, was Freude bedeutet, alles, was Glück bedeutet, seinen Urgrund in Gott selbst hat. In der Evangelisation versuchen wir Gott eben oft zu vergleichen mit Vätern, mit Müttern, mit Freunden, mit Lehrern, um es nahbar zu machen. Das Problem ist nur, dass ich damit nie zu einem Gottesverständnis komme, denn Gott ist nicht jemand, Gott ist der Ursprung unseres ganzen Lebens. Der Psalmist erkennt, in all meinem Durst und Hunger, in all meiner Verzweiflung, ist meine tiefste Sehnsucht die Sehnsucht nach Gott. Das Entscheidende ist, dass wir bei allem, was wir genießen, im Geschenk den Geber sehen. Und da, wo wir die Schöpfung genießen, den Schöpfer immer als den Geber, der dahinter steht, erkennen. Und dass wir in jedem Bedürfnis, das wir haben, zugleich die tiefe Sehnsucht nach dem Ursprung unseres Lebens, nach Gott selber entdecken. Wir können Hunger und Durst haben, und das ist ganz körperlich und leiblich gemeint. Und dennoch ist in allem Begehren, das wir haben, ob es jetzt Essen und Trinken ist, ob es Erotik ist, ob es das nach Gemeinschaft ist, nach Erleben ist, es ist immer die tiefe Sehnsucht nach Gott, unserem Schöpfer und unserem Erlöser. Der Psalmist weiß, dass er nicht nur Wasser für die Seele braucht, sondern dass Gott selbst die Quelle ist. Vers 3, so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Er hat die Erfahrung gemacht in der Gottesbegegnung, wie faszinierend Gott ist, wie groß er ist in seinem Leben, wie er mächtig sein kann. Und er sehnt sich danach zurück in seiner Anfechtung und Verzweiflung. Herr, ich möchte dich wieder erkennen. Ich möchte deine Macht und Kraft, dein Leben erfahren und deine Herrlichkeit, die Faszination, die du hast und die Majestät. Denn, und jetzt kommt der Satz aller Sätze für heute Abend. Deine Güte, Chesed, die Gewährung der Gemeinschaft, die Gewährung von Zuwendung, deine Güte ist besser als Leben. Du bist für mich nicht nur der Geber der Gaben. Du bist für mich nicht nur die Steigerung in allem Erleben, das ich habe, damit ich besser lebe, sondern du bist für mich wertvoller, als mir mein eigenes Leben ist. Gott mehr lieben als sein eigenes Leben. Das ist eine Steigerung und das ist ein Durchdringen zu Gott. Dann ist mir nämlich Gott alles. Man könnte jetzt Angst haben, dass man sagt, ja, aber jemand, der sich so an Gott verliert, der ist ja gar nicht mehr da. Das Faszinierende, das Gegenteil ist der Fall. Verliere dich an Gott und du findest dich selbst. Warum? Weil eben Gott kein Arbeitgeber ist und kein Chef, der dich ausbeutet. Er ist ja dein Leben. Sich an ihn hinzugeben bedeutet, sich für das Leben, für die Liebe, für das Licht, für die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu öffnen. Das heißt also, es geht ihm gar nicht darum, die Feinde nur zu vernichten. Es geht ihm nicht nur darum, dass es ihm wieder besser geht, dass er wieder eingesetzt wird als König. Es geht ihm hier darum zu sagen, das Allerwichtigste in meinem Leben ist meine Beziehung zu dir. Du bist mir wichtiger, die Gewährung deiner Gemeinschaft. Meine Lippen preisen dich, so will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Ein Leben lang möchte ich Gott loben, wenn ich einmal erkannt habe, ja, wenn ich wenigstens ahne, wer er ist. Das Leben und die Liebe in Person. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Gott um seiner selbst willen loben, ihn beschreiben und ihn verehren. Und das Faszinierende ist, wer so auf Gott konzentriert ist, der hat selbst in seinem Leben eine Mitte und er hat eine Orientierung. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Woran haben wir gestern Abend gedacht, als wir uns ins Bett gelegt haben? Sorgen von gestern, Sorgen von morgen, Ärger von heute. Da darf man wohl dran denken, man sollte sie nur in die Gottesbeziehung einbringen. Beten ohne Unterlass bedeutet, alles und jedes mit Christus, mit Gott, dem Vater, zusammen zu denken, im Dialog zu denken, Sorgen abzulegen, Bitten und Anliegen zu äußern und zu ihm zu kommen, mit ihm verbunden zu sein. Beim Einschlafen alles bei ihm lassen. Wenn ihr dann besser schlaft, ist das ein Nebeneffekt, der ja nicht schädlich ist. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Das Gebet ohne Unterlass ist nur dann nicht gesetzlich, nicht zwanghaft und nicht in falscher Weise religiös, wenn ich Gott als das Leben und die Liebe in seiner Barmherzigkeit und Güte verstehe und in meinem Leben kenne. Denn dann gibt es ja kein zu viel. Wer hat sich je darüber beschwert, dass er sagte, oh, nicht noch mehr Leben? Wer hat sich schwer je darüber beschwert, dass er sagte, jetzt komme ich nicht schon wieder mit Freude, ich muss auch mal traurig sein? Auf den Gedanken kämen wir gar nicht, sondern von dem Guten gibt es ja nie zu viel. Und insofern bedeutet das Beten ohne Unterlass alles mit Christus teilen. Alles, was ich tue, mit ihm zusammen zu denken. Das kann ausgesprochen sein und manchmal hilft es auch, durch den Wald zu gehen und laut zu brüllen, bis irgendein Hirsch antwortet, um es rauszubrüllen. Aber oft ist es einfach in Gedanken. Jemand macht dich schräg an und du denkst einfach in Verbindung mit ihm. Du sprichst mit einem anderen Menschen und du merkst, du kommst nicht durch zu ihm und du betest gleichzeitig. Zu einem Seelsorger sind mal zwei Studenten gegangen. Und die hatten ein Problem, nämlich sie erwischten sich bei der stillen Zeit immer, dass sie gleichzeitig mit ihrem Handy rummachten und haben gesagt, das müssen wir geistlich klären. Und dann sind sie also zum Seelsorger gegangen oder jeweils zu ihrem eigenen. Und dann kam der eine raus und sagte, okay, ich darf. Und der andere kam raus und sagte, nee, ich darf nicht, was ist denn jetzt los? Ja, was hast du denn gefragt? Ja, der eine hat gefragt, darf ich bei der stillen Zeit und beim Beten gleichzeitig mit dem Handy rummachen? Und da hat der Seelsorger gesagt, das ist absolut unmöglich. Wenn du betest, dann bete bitte und wenn du arbeitest, dann arbeite. Ja, und was hat er dir gesagt? Ja, ich habe ihn gefragt, ob ich selbst noch, wenn ich am Computer arbeite, neben mir beten kann. Da hat er gesagt, natürlich kannst du das. Betet ohne Unterlass. Bei allem, was wir tun, dürfen wir beten. Aber bitteschön, wenn du stille Zeit machst, nicht alles andere nebenher tun. Das ist der große Unterschied. Gebet als Haltung des Vertrauens. Gott ist mein Alles, dann will ich alles mit ihm teilen. Du hörst auf, verlegen zu sein beim Beten, wenn du weißt, alles, was dich ärgert, alles, was dich beschäftigt, darfst du bei ihm ausschütten, dein Herz darfst du ausschütten. Und du hörst nicht mehr auf zu beten, wenn du weißt, es geht darum, ihn selbst zu erkennen, ihn besser zu verstehen und mit jeder Erkenntnis von ihm und jedem Lob, das du ihm schenkst, selbst reicher zu werden und besser zu wissen, was du selbst willst und was wesentlich ist in deinem eigenen Leben. Deshalb nicht das Gebot, nicht die religiöse Anweisung, sondern die Erlaubnis, betet ohne Unterlass. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du als das Leben, das Licht und die Liebe in Person uns erschaffen hast, als dein Gegenüber. Wir danken dir, dass du Interesse an uns hast, dass du uns liebst, dass du nicht ohne uns sein willst. Es ist für uns fast nicht verständlich, dass du den Kontakt und die Gemeinschaft suchst, dass es dir einen Unterschied macht, ob wir deine Liebe verstehen, ob wir sie annehmen, ob wir sie erwidern. Von Herzen danken wir dir und wir wollen dich bitten, dass du uns immer wieder begegnest, dass dein Geist uns immer wieder dazu bringt, dich zu erinnern, zu dir zu beten, mit dir in Verbindung zu bleiben, beim Einschlafen und Aufwachen, bei den schönen Dingen unseres Lebens vom Geschenk auf den Geber zu schließen, bei all dem, was uns Angst macht, zu dir zu fliehen unter deine Flügel und bei dem, was uns herausfordert, in dir unsere Orientierung, unsere Kraft, unsere Hilfe zu sehen. Du bist unser Fels, du bist unsere Burg, du bist unser Leben und unser Licht, du bist uns alles. Du bist das Wertvollste, was wir haben. Lass uns niemals mehr los, halte uns immer bei dir, bringe dich immer in Erinnerung und bleibe immer im Gespräch mit uns und lasse uns im Gespräch mit dir sein. Danke für das Wir der Beziehung. Amen.